Was hat sich an diesem System jetzt geändert oder was hat sich für die Menschen geändert durch diese katastrophale Explosion in Beirut?
Was man vielleicht sagen kann, was positiv ist, ist, dass es ein Näherrücken ist, also dass man sich mehr auf den Unterschied von oben und unten konzentriert, gezwungenermaßen, als auf irgendwelche religiösen Abgrenzungen zueinander. Ich meine, die Explosion hat ja bis 20 Kilometer Entfernung zum Explosionsort Folgen nach sich gezogen. Und ich denke, dass die Menschen mehr beieinander stehen und mit der Forderung alle, das heißt alle, sich auch nicht mehr richtig spalten lassen, was davor lange auch immer wieder funktioniert hat, was ja auch eine Methode ist, die jetzt nicht unüblich ist. Die Frage ist natürlich, wie soll dann etwas Neues aussehen, wenn etwas Neues geschaffen wird? Und ich denke, das wird noch länger dauern, das zu sehen, wie das passiert. Aber ich denke, was auch interessant ist, ist, dass im Libanon auch viele Erfahrungen mit Selbstorganisation bestehen, also sowohl durch den Bürgerkrieg und der Zeit danach, als auch nachdem das libanesische Militär palästinensische Flüchtlingscamps, also Nahr el-Bared zum Beispiel, platt gemacht hat. Da gab es auch selbstorganisiert Hilfe für die Betroffenen. Also im Libanon gibt es einige Leute, die Erfahrung damit haben, viele Menschen gleichzeitig zu versorgen und sich selbst zu organisieren oder jetzt auch mit den Lebensmitteln, die sich Leute nicht mehr leisten können, gibt es die Versuche, in kleinen Stile selber Gemüse zusammen kollektiv anzubauen und so weiter und so fort. Und das sind zarte, zarte Pflänzchen, die, denke ich, aber nicht unwichtig sind. Und ja, die Frage, wie es danach, wie es neu aussehen soll, ist die Frage. Aber garantiert nicht so, wie es sich Heiko Maas und andere vorstellen, die nämlich auch Reformen fordern. Aber ich denke, die Reformen, die sie fordern, sind nur danach ausgerichtet, was die geopolitischen Interessen sind und was die Wirtschaft betrifft. Heiko Maas hat auch gesagt, dass sie sich sicher fühlen müssen, die Investoren ihr Geld in den Libanon zu geben. Aber es geht nicht um die Investoren. Es geht darum, dass die Menschen im Libanon ein gutes Leben haben sollen, indem sie sich sicher fühlen und alles haben, was sie brauchen. Und ich denke, was auch gefährlich ist bei den Reformen, die von Heiko Maas und anderen angestoßen werden, ist, dass sie zwar einerseits sagen, also Heiko Maas, eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, dass man ja aufpassen muss, dass es keine Beeinflussung von außen gibt. Gleichzeitig hat er dann aber auch gesagt, ich zitiere, die Katastrophe birgt das hohe Risiko, Libanon weiter zu destabilisieren. Es gibt dort nichtstaatliche, aus dem Ausland finanzierte Akteure wie Hisbollah, die ein entstehendes Vakuum nutzen würden. Und dass er sagt, dass man sich eng zusammentun muss. Und ich glaube, es ist nicht klug, indem man eine Partei, einen Akteur kritisiert. Ich meine, nichtstaatliche Akteure, die Hisbollah sitzt in der Regierung und hat zwei Ministerien in. Wenn man da dagegen hetzt, ich glaube, dass das eben das ist, was er sagt, was nicht passieren darf, dass man sich von außen einmischt. Und es gab jetzt ja auch das Gerichtsverfahren für die Ermordung von Rafiq Hariri, was ein internationales Gericht ist, was auch von vielen Menschen im Libanon nicht anerkannt ist und was auch als neokoloniales Experiment gewertet wird, weil man dort nämlich die Gerichtsbarkeit abgibt an andere und aus dem Libanon hinaus transferiert. Und gerade in dem Zusammenhang, denke ich, ist es recht bedenklich, wenn man sich da einmischt. Das, was er sagt, was er nicht tun will, hat er damit gemacht.
Heiko Maas hat also schon mal gesagt, er will da schwer helfen und es soll neoliberale Reformen geben. Wer ist denn sonst noch ein Akteur von außen?
Die Liste ist lang, also wir haben da unter anderem Israel und auch dort wurde gesagt, dass, ich glaube, das war Gantz, der das gesagt hat, oder Ashkenazi, der es gesagt hat, dass Hassan Nasrallah, also dass die Hisbollah eigentlich das größte Problem Libanons sei. Und da kommt mir auch als erstes Israel in den Sinn, eben wegen der Bombardierung, die jetzt stattgefunden hat, letzte Nacht vom Süden Libanons durch das israelische Militär. Wie gesagt, da gab es schon Schusswechsel am Grenzverlauf schon vor der Explosion. Dann haben wir einmal die israelische Regierung, dann haben wir die US-amerikanische Regierung. Das US-Militär hat auch schon mal eine Offensive im Libanon versucht durchzuführen, um einen Politiker vor Ort nach der Wahl zu stärken. Also die USA sind dabei. Dann haben wir Großbritannien, wir haben Frankreich, Und dann haben wir aber auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabische Emirate. Und Saudi-Arabien, das dürfte ja auch bekannter geworden sein, nachdem der Kronprinz Mohammed bin Salman vor, ich glaube, mittlerweile 2 oder 2,5 Jahren den damaligen Premierminister Saad Hariri zeitweise entführt hat in Saudi-Arabien und erst auf Intervenieren Frankreichs ihn wieder freigelassen hat, wieder ausfliegen durfte. Und das sind zahlreiche Interessen, die sich im Libanon verbinden, unter anderem eben wegen Libanons geografischer Lage am Mittelmeer, angrenzend an Syrien und Israel. Es gibt auch sehr große Gasfelder vor dem Libanon. Ich denke, es dürfte jetzt gerade auch nicht uninteressant sein, zum Beispiel für Frankreich, die ja auch Hilfsgüter in den Libanon bringen mit Militärschiffen, im Ostmittelmeer mit Militärschiffen unterwegs zu sein, weil sie auch in dieser Auseinandersetzung um Gasfelder im Ostmittelmeer, was ja auch ein Thema ist zwischen Griechenland und der Türkei, Schiffe schicken wollte. Also ich glaube, da fällt einiges auch zusammen. Und einige dieser Staaten sind auch beteiligt an der Militarisierung vom Libanon. Also abgesehen vom Iran gibt es auch Waffen, die aus Deutschland kommen, aus Großbritannien, Frankreich und den USA. Und es gibt Ausbildungsprogramme der Armee. Die Bundeswehr selber ist seit 2006 mit dabei, mit der UN-Mission UNIFIL. Und sie bildet in dem Rahmen Marinesoldaten aus und stattet sie auch aus. Und zum Teil werden sie auch in Deutschland an der Marineschule ausgebildet und eben dann durch Programme von vor Ort. Und es wird unterschiedliches Material geliefert, wie Radare und ähnliches, was man eben braucht, um die Seewege zu sichern und zu militarisieren. Aber es ist, denke ich, nicht ungefährlich, weil wir sehen, dass wir einen Libanon haben, der in verschiedenen Krisen ist, in einer Gesundheitskrise, in einer Wirtschaftskrise, in einer infrastrukturellen Krise und jetzt aktuell mit dem Angriff von israelischer Seite aus auch durchaus militärische Krise. Und in diesem Moment, wenn jetzt mehr Waffen und mehr Ausrüstung und mehr Ausbildung erfolgt, also ein Fokus wieder auf den militärischen Teil, militärischen Sektor von dem Staat, während die Menschen nicht genug zu essen haben und es wirklich auch die Warnung gibt, dass es sein kann, dass eine große Zahl von Menschen wirklich Hunger leiden wird, denke, ist das nicht das, was der Libanon gerade braucht. Und es ist schon der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Das heißt, die Regierung kann jederzeit Leute festnehmen, Versammlungen auflösen und Ausgehsperren verhängen. Ich denke, es wird eher dazu kommen, wenn diese Strategie weiter verfolgt wird, dass es angespannter wird und auf keinen Fall zu einer Lösung der wirklich grundlegenden Probleme der Bevölkerung vor Ort führt.